Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin.
Einen schönen guten Abend. Katja Streso ist wieder mit mir im Studio, später mit dem sportlichen Teil der Sendung.
Ja, mit ganz viel Fußball. Schönen guten Abend.
Und das haben wir heute unter anderem für Sie vorbereitet. Vorsichtiges Aufatmen. Weltweit reagieren die Finanzmärkte nervös, letztlich aber stabil auf die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Warnungen des Weltklimarates. Bei einem Weiter-so ist eine Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad praktisch unmöglich. Und Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz. Der Ethikrat mahnt, KI darf den Menschen unterstützen, ihn aber nicht ersetzen. Wir beginnen mit der Schweizer Bankenkrise, die Geldhäuser, Investoren und Sparer auch hier bei uns ziemlich anspannt. Nach der Notübernahme der Großbank Credit Suisse durch den Landesrivalen UBS ist bis jetzt kein Finanzbeben zu erkennen. An den internationalen Börsen Nervosität, aber keine Panik. Fest steht, die UBS übernimmt die Credit Suisse für umgerechnet rund 3 Milliarden Euro. Steht gerade für Verluste von bis zu 5 Milliarden Euro. Unterstützt wird der Deal von der Schweizer Nationalbank mit mindestens 100 Milliarden. Und der Staat haftet zusätzlich mit rund 9 Milliarden Euro. Über den vorläufigen Ausgang des Hochfinanzkrimis Andreas Linke.
Am Züricher Paradeplatz sind die beiden Geldhäuser Nachbarn. Zwei der 30 wichtigsten Banken der Welt bis gestern. Viele Schweizer sind schon länger skeptisch gegenüber ihren Finanzinstituten.
Die Credit Suisse hat schon lange ein Reputationsproblem. Gestern haben sie die Credit Suisse beerdigt und heute wird noch diskutiert, ob man sich noch Boni auszahlt für die Beerdigung.
Das ist sicherlich ein Image-Thema natürlich, oder? Das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit müssen wir einfach hoffen, dass sie in die Schweizer Banken bestehen bleibt.
Wie viel trägt die am Sonntag in einer Art Notfallaktion beschlossene Übernahme zum Vertrauen bei? Die Credit Suisse-Aktionäre wurden schließlich nicht gefragt. Und der Deal kann Staat und Nationalbank viel Geld kosten.
Auch diese Lösung hat Risiken. Aber die Risiken für den Staat, für die Steuerzahlerinnen, die Steuerzahler sind deutlich geringer als bei jedem anderen Szenario.
Credit Suisse-Aktionäre erhalten Anteile der UBS, die zu dem gesamten Deal gedrängt werden musste. Regierung, Banken, Nationalbank und Finanzaufsicht hatten fast ununterbrochen beraten.
Die Schweizer Bankkultur ist natürlich ein heiliges Nationalgut. Von daher ist ganz klar, sie werden es in den Griff bekommen. Aber die neue Bank, die UBS, ist so groß, wer soll die noch retten, wenn was passiert?
Denn die aktuelle Bilanzsumme der neuen Megabank entspricht etwa dem Doppelten des Schweizer Bruttoinlandsprodukts. Das sehen die Eidgenossen nicht ohne Unbehagen.
Wir gehen zu Valerie Haller nach Frankfurt an die Börse. Valerie, wie viel von dieser Krise ist jetzt wirklich vom Tisch?
Also von der Credit Suisse geht vermutlich keine imminente Gefahr mehr aus. Sie bricht nicht unkontrolliert zusammen. Das hätte auch eine weltweite Finanzkrise auslösen können. Also die Kuh, die ist vom Eis. Entsprechend sieht es an der Börse aus. Der DAX hat ordentlich Aufwind mit über 1%. Die Bankenwerte, die erholen sich deutlich langsamer. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass noch erhebliche Zweifel bestehen, ob da nicht doch noch irgendwelche Zeitbomben schlummern. Wenn auch Politik und Notenbanker fast schon gebetsmühlen, artig wiederholen, wie robust der deutsche Bankensektor ist. Ja, Banken haben heute dickere Finanzpolster für den Notfall, Vorschrift seit der Finanzkrise. Aber was ist mit den vielen amerikanischen Regionalbanken? Gibt es da noch Turbulenzen, die vielleicht hier herüberschwappen? Ja, und was ist mit dem Erbe der Credit Suisse? Sie hat Anleihen im Milliardenwert herausgegeben. Wer hat wie viele davon im Depot? Keiner weiß es. Immerhin stehen potenziell 16 Milliarden Euro im Feuer. Also Beruhigung fürs erste Jahr. Doch ganz ausgestanden ist die Geschichte noch nicht.
Danke für deine Einordnung. Valerie Haller war das. Es ist ein Besuch, bei dem jeder Schritt, jede Geste international aufmerksam beobachtet wird. Erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist Chinas Staatschef Xi zu Gast in Moskau. Dem in vielen Weltregionen isolierten Präsidenten Putin bringt die Visite erst einmal Bilder zweier Partner, die sich verstehen. Inhaltlich dürfte es wohl vor allem um Handelsfragen gehen, Chinas Rolle zwischen Ost und West und vor allem um den Krieg. Dass der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, dafür gibt Peking dem Westen die Schuld, inszeniert sich aber gleichzeitig als neutraler Vermittler. Obwohl China und Russland voneinander profitieren, herrscht ein Ungleichgewicht. Es ist eine komplexe Partnerschaft. Axel Konrad hat die Fakten.
Russland und China. Hier das größte, da das bevölkerungsreichste Land der Erde. Zwei Supermächte, die viel eint und die voneinander profitieren. Stichwort Handel. Vergangenes Jahr ist der um 30% gestiegen. Öl und Gas aus Russland sind für das wachstumshungrige China so billig wie nie. Und Russland nimmt seit den westlichen Sanktionen von China, was es kriegen kann, und hofft auch auf Waffen. Für Russland ist China Handelspartner Nummer 1. Umgekehrt gilt das nicht. Stichwort Geostrategie. Russland und China, zwei Mächte mit Expansionsdrang und einem gemeinsamen Gegner, dem das nicht passt, die USA. Das gemeinsame Ziel, eine chinesisch-russisch dominierte Weltordnung. Stichwort Politik und Gesellschaft. Beide eint die Ablehnung westlich-liberaler Werte, die Verherrlichung eines autoritären Einpersonenkults und die Verfolgung von Andersdenkenden. Russland braucht China viel mehr als umgekehrt. China dagegen darf nur so russlandfreundlich sein, dass es seine westlichen Handelspartner nicht verprellt.
Wir wollen nachfragen bei Elisabeth Schmidt in Peking und Christian Semm in Moskau. Zunächst zu dir, Christian. Ein bemerkenswert langer Besuch aus China. Warum ist er so wichtig für Moskau?
Ja, für Wladimir Putin ist dieser Besuch sehr wichtig aus mehreren Gründen. Zum einen, wir haben die Bilder gerade gesehen, Putin braucht diesen symbolischen Schulterschluss mit dem mächtigen Partner aus China, um dem Westen, der eigenen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass man doch nicht so isoliert ist, wie der Westen das gerne propagiert und das vielleicht auch gerne hätte. Und dass man sagen kann, man kann eben noch verhandeln, man hat eben noch verlässliche Partner und man hat sozusagen auch treue Freunde. Die Freundschaft wurde ja auch immer wieder betont. Und der Handel wurde im Bericht ja auch schon angesprochen, ist natürlich ganz wichtig für Russland, geradezu existenziell. Das Volumen ist ja gestiegen seit dem Angriff auf die Ukraine. Und beide Länder, da ist man sich im Vorfeld auch schon einig, wissen und sind auch in der Lage, diesen Handel noch zu intensivieren. Und da werden die beiden Delegationen morgen intensiv drüber verhandeln.
Weiter nach Peking zu dir, Elisabeth. Welches Interesse verfolgt Xi? Was erhofft Peking sich von dieser Visite?
Xi Jinping geht es tatsächlich auch um eine Imagepflege und das gleich in zweierlei Hinsicht. Einmal gegenüber dem kriegsmüden Europa. Wir haben es gehört, Russland hat China das letzte Jahr unterstützt und der Ruf ist ziemlich angeknackst. China braucht aber unbedingt europäische Hightech, vor allem bei der Halbleitertechnologie, Chipfertigungsmaschinen, die ja unter die westlichen Sanktionen fallen. Vor dem Hintergrund riesengroße Wirtschaftskrise im eigenen Land. Und zweitens, China befindet sich auch auf globaler Imagekampagne. Es hat auch etwas mitgebracht im Gepäck, einen diplomatischen Erfolg. Wir haben es gehört, letzte Woche gab es einen Durchbruch zwischen Iran und Saudi-Arabien unter der Vermittlung Chinas. Sie wollen wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Und die Botschaft dahinter ist ganz klar, China will langfristig die USA als führende Weltmacht ablösen. Da würde natürlich der nächste Coup sein, eine Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland. Wie ernsthaft China das Ganze nimmt, das wird sich in den nächsten Tagen auch daran zeigen, ob es ein weiteres Gespräch geben wird, nämlich zwischen Xi und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Es gibt Berichte darüber, aber bislang keine offizielle Bestätigung.
Vielen Dank nach Peking und auch nach Moskau, Elisabeth und Christian. Während Russland und China also in Nähe demonstrieren, vereinbart die EU ein milliardenschweres Munitionspaket für die Ukraine. Die europäischen Außen- und Verteidigungsminister beschlossen, in den kommenden 12 Monaten 1 Million Artilleriegeschosse nach Kiew zu liefern. Nachschub, der wohl dringend gebraucht wird. Mehr von Ulf Röller.
Achtung, Feuer, ruft der ukrainische Soldat. Der Kampf um Bachmut ist eine Materialschlacht. Am Ende entscheidet auch, wer genug Munition hat. Und da ist die ukrainische Armee der russischen unterlegen. Die EU will helfen, will Munition beschaffen. Vor allem geht es um Artilleriegeschosse. Wir müssen der Ukraine schnell Munition liefern und wir müssen mehr liefern. Das alles müssen wir zu einem akzeptablen Preis für die EU hinbekommen. Darum geht es. Die EU will rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Mitgliedstaaten, die aus ihren nationalen Beständen Munition an die Ukraine abgeben, werden von diesem Geld entschädigt. Außerdem will die EU Munition kaufen. Innerhalb eines Jahres sollen so 1 Million Schuss für die Ukraine zur Verfügung stehen. Die Zeit drängt. Die Ukraine sagt, sie brauche jetzt schon neue Munition.
Ziel muss sein, das hat absolute Priorität aus meiner Sicht, dass noch in diesem Jahr eine nennenswerte Zahl von entsprechender Munition in die Ukraine geliefert wird.
Rüstungskonzerne wie Rheinmetall bauen ihre Produktionsstätten aus. Die Industrie hofft nun auf Aufträge der EU.
Jetzt müssen die Verträge vergeben werden. Ja? Also wir produzieren auch ohne Verträge, aber ich kann natürlich nicht Milliarden vorfinanzieren, ja, sondern nur ein begrenztes Maß.
Zeitenwende in Europa. Die EU wird zum Waffen- und Munitionslieferanten.
Nach dem Krieg in der Ukraine noch ein Thema, das die ganze Welt angeht. Die Erderwärmung. Und da kommt heute wenig Erfreuliches von führenden Experten. Der Weltklimarat sagt, das Klima auf unserem Globus erwärmt sich noch stärker als bisher berechnet. Das angestrebte Klimaziel, eine maximale Erwärmung um 1,5 Grad, das werde voraussichtlich schon zwischen 2030 und 2035 erreicht. Marc Hugo und Inga Rabe.
Kaum Wasser in den Seen, ausgetrocknete Flussbette, staubige Felder und kein Regen in Sicht. Schon jetzt, zu Beginn des Jahres, herrscht in Südeuropa eine heftige Dürre. Der Klimawandel ist angekommen.
The climate time bomb.
Die Klimazeitbombe tickt. Der heutige Bericht aber ist eine Anleitung zur Entschärfung der Bombe, eine Anleitung, wie die Menschheit überleben kann. Dürre in Europa, Waldbrände in Chile, schwere Überschwemmungen in Pakistan. Die Folgen des Klimawandels sind jetzt schon heftiger als erwartet. Fast die Hälfte der Menschheit ist direkt von den Auswirkungen betroffen. Der weltweite Klimaschutz reicht dabei bei weitem noch nicht aus. Der Treibhausgasausstoß muss bis 2030 fast halbiert werden, um die Klimaziele von Paris noch zu erreichen.
Wir haben nur noch ein begrenztes Zeitfenster, um auf dieser Welt eine lebenswerte Zukunft zu sichern für die nächsten Generationen, für die Natur. Und die Verantwortung liegt bei der heutigen Generation, liegt bei den jetzigen Verantwortungsträgern. Je langsamer wir sind, uns auf Nachhaltigkeit umzustellen, desto mehr müssen wir uns künftig einschränken, um Klima zu schützen.
Der Klimawandel, ein weltweites Problem, das gemeinsam bekämpft werden muss. Zum Beispiel durch Kooperationen mit ärmeren Ländern. Hier im Südwesten Marokkos waren die Arganbäume fast ausgerottet. Mit internationaler Hilfe wurde massiv wieder aufgeforstet. Die Arganbäume nehmen nicht nur das Treibhausgas CO2 aus der Luft, sondern sind auch ein Bollwerk gegen Wüstenbildung. Es sind Schritte wie diese, die notwendig sind im Kampf gegen den Klimawandel.
Ja, wo stehen wir beim Klimawandel? Alle wichtigen Zahlen, Daten und Fakten zur Erderwärmung gibt's zum Durchklicken in der ZDF-Heute-App. Erstmals sollen im Sommer die Renten im Osten Deutschlands auf dasselbe Niveau wie im Westen steigen. Das hat das Bundesarbeitsministerium mitgeteilt und bekannt gegeben, wie viel mehr es im Sommer für Rentnerinnen und Rentner gibt. Demnach steigt die Rente zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39% und in den östlichen Bundesländern um 5,86%. Die deutsche Rentenversicherung verzeichnet aktuell eine sehr gute Kassenlage. Apropos Renten, in Frankreich hat dieses Thema eine politische Krise ausgelöst und es ist dort heute ein ziemlich spannender Abend. Die Regierung muss sich zur Stunde wegen ihrer umstrittenen Rentenreform einem Misstrauensvotum stellen. Die erste Abstimmung hat sie vor wenigen Minuten denkbar knapp überstanden. Eine zweite folgt noch. Bei diesem Antrag gilt eine Mehrheit aber nahezu als ausgeschlossen. Damit wäre die Rentenreform von Präsident Macron endgültig verabschiedet. Sie sieht unter anderem vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen. Eine wichtige neue Studie kommt aus Leipzig. In Kinderheimen der DDR haben viele Mädchen und Jungen seelische und körperliche Vernachlässigung erlebt. Ein Großteil wurde körperlich misshandelt. Rund die Hälfte der Befragten einer Stichprobe berichtet auch von sexuellem Missbrauch. In Kinderheimen der DDR waren etwa 500.000 Kinder und Jugendliche untergebracht. Solidarität wie in der ersten Stunde, das verspricht die EU den Opfern des schweren Erdbebens in der Türkei und Syrien. Heute lud sie zu einer internationalen Geberkonferenz. Insgesamt wurden 7 Milliarden Euro zugesagt. Deutschland erhöht seine Hilfe auf knapp 240 Millionen Euro. Geld, mit dem auch der Wiederaufbau in den Krisengebieten beider Länder finanziert werden soll. In der Türkei verfolgt die Regierung dabei einen ehrgeizigen Einjahresplan. Jörg Brase hat sich in der Region Gaziantep angeschaut, wie es vorangeht.
Hier die kleine Küche, ein Bad, der Schlafraum. Viel besser als das Zelt, in dem wir vorher saßen, sagt Veli Celik. 4 Leute teilen sich den Container. Es ist warm und trocken und sie haben Strom, immerhin. Wir könnten uns im Moment keine eigene Unterkunft leisten. Wir haben alles verloren. Für ein neues Haus haben wir überhaupt kein Geld. Ihre Heimatstadt Nodal wurde vom Beben dem Erdboden gleichgemacht. Ein paar Kilometer entfernt entsteht nun eine Containerstadt für rund 7000 Menschen. Es soll schnell gehen, das jedenfalls verspricht der türkische Präsident. Bis Mai werden wir 100.000 Container aufstellen und eine 500.000 Erdbebenopfer in diesen Gebieten unterbringen. Dort werden sie erstmal unter besseren Bedingungen leben können. Noch leben viele in Zelten. Bereits nach einem Jahr aber, so der Präsident, sollen Hunderttausende neue Wohnungen und Häuser bezugsfertig sein.
Um die Häuser dieser Menschen wieder aufzubauen, bittet die türkische Regierung um Hilfe der Europäer. Durfte die EU-Flüchtlingshilfe nur für ganz bestimmte Projekte eingesetzt werden, will die türkische Regierung diesmal selbst entscheiden, wofür sie die Hilfsgelder ausgibt.
So sollen Banken den Betroffenen Kleinkredite geben, um ihre Geschäfte wieder zu eröffnen. Schulden sollen gestundet oder ganz gestrichen werden. Ganze Städte müssen wieder aufgebaut werden. Eine Mammutaufgabe, die viele Milliarden Euro kosten wird.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant und ist enger mit unserem Leben verknüpft, als viele ahnen. Die Technologie hilft Ärzten bei der Diagnose, schreibt alleine Texte und lässt Maschinen aus Erfahrungen lernen. Jetzt hat sich der Ethikrat Gedanken zum verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz gemacht. Die wichtigste Erkenntnis, sie darf den Menschen nicht ersetzen. Sven Rieken.
Ich bin hier heute, um über ein Thema zu sprechen, das für viele von uns von großer Bedeutung ist.
ChatGPT ist inzwischen wohl in jedem Klassenzimmer angekommen. Schüler und Lehrer haben mit dem KI-Programm, das fertige Texte schreiben kann, schon viel ausprobiert. Die neue Version ChatGPT 4 ist erst wenige Tage auf dem Markt und greift auf noch komplexeres Wissen zurück. Das Programm könnte im ersten Schritt wohl den Kundendienst vieler Unternehmen übernehmen. Für den Ethikrat wäre das nur okay, wenn das System ausschließlich assistiert.
Der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern.
Am Hamburger Uniklinikum kann eine KI steigenden Hirndruck von Intensivpatienten vorhersagen und das 2 Stunden im Voraus. Eine Hilfe für das Ärzteteam, aber auch eine große Frage: Darf die KI irgendwann eingreifen?
Und das hat natürlich auch eine gewisse Brisanz rechtlich. Wer trägt die Verantwortung, wenn dieser Vorschlag völlig daneben geht? Aber die Entscheidung am Ende ist eine ärztliche Entscheidung.
An manch andere Anwendungsfelder von KI wird sich der Mensch erst gewöhnen müssen. Solche Bildgeneratoren etwa mischen aus Tausenden von Aufnahmen neue, echt aussehende Fotos in wenigen Sekunden.
Man kann heute de facto kaum noch unterscheiden, ob das Bild von einer KI generiert wurde oder ob es sich um ein echtes Foto handelt. Die Qualität ist schon sehr, sehr gut.
Fehler machen allerdings noch beide Systeme, Bild- und Textgeneratoren. Auch das neue ChatGPT etwa hat so seine Schwierigkeiten mit der deutschen Politik.
Der amtierende Finanzminister Deutschlands ist Olaf Scholz, wie ich zuvor erwähnt habe. Ich hoffe, dass diese Antwort richtig ist und entschuldige mich wieder für meine vorherigen Fehler.
Nicht unfehlbar. Und wo wir schon bei technischer Unterstützung sind, Katja, die war gestern Abend auch in der Fußball-Bundesliga nötig.
Allerdings, denn die ein oder andere Zeitlupenwiederholung musste für Klarheit sorgen in der Partie Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Unterm Strich standen am Ende 2 kuriose Elfmeter, ein 2:1 für Leverkusen und ein Unparteiischer im Fokus.
Schiedsrichter Tobias Stieler nach dem Spiel aufrichtig, bezeichnet den Videoassistenten als seinen Lebensretter. Denn nachdem der FC Bayern in der 22. Minute durch Kimmich in Führung geht, will der Unparteiische nach dem Seitenwechsel zweimal eine Schwalbe des Leverkuseners Adli im Münchner Strafraum gesehen haben. Beide Male muss er seine Entscheidung nach Hinweis aus Köln und Ansicht der Bilder revidieren. Die daraus resultierenden Elfmeter verwandelt Palacios sicher. Leverkusen dreht die Begegnung, gewinnt mit 2:1. Die Münchner geben vor dem Spitzenspiel gegen Dortmund am 1. April die Tabellenführung an den BVB ab.
Und alles zum 25. Spieltag, zum Beispiel eben dieses 2:1 von Leverkusen gegen Bayern München, online zu sehen bei uns in zdfheute.de und in der Heute-App. Und noch dies, in Frankfurt hat sich gestern Abend die Nationalmannschaft erstmals seit der verkorksten WM wieder zusammengefunden. Heute gab es dann ein Training, denn am Samstag steht das erste Testspiel des Jahres an, in Mainz gegen Peru. Mit dabei viele Neulinge und Rückkehrer und ein Rudi Völler.
Die Zukunft hat begonnen. Der neue Sportdirektor Rudi Völler und Hansi Flick wollen ein titelfähiges Team aufbauen und die Herzen der Fans zurückgewinnen. Heute vor 3.500 eine erste Charmoffensive. Beim öffentlichen Training nicht dabei Jamal Musiala, der verletzungsbedingt abreiste. Dabei hat er gestern nach seiner Einwechslung in Leverkusen bis zum Ende durchgespielt. Doch heute dann die Diagnose Muskelfaserriss im linken Oberschenkel.
Schade, dass Jamal nicht dabei ist und wir wünschen ihm natürlich, dass er so schnell wie möglich wieder fit ist, dass er möglichst nach den Länderspielen wieder spielen kann.
Ob Musiala bis zum Topspiel gegen Dortmund fit wird, ist fraglich.
Und das Länderspiel Deutschland-Peru übrigens live im ZDF.
Dankeschön, Katja. Und zum Schluss etwas Wichtiges angesichts weltweiter Krisen. Wir reden über das Glück. Das strahlt besonders über den Finnen. Im Land der Polarlichter sind die Menschen so happy wie nirgendwo sonst. Zum 6. Mal in Folge Spitzenreiter, sagt jedenfalls der jährliche Glücksbericht. Faktoren etwa soziales Miteinander und Gesundheit. Deutschland dagegen geht von Rang 14 auf 16 runter, muss aber nicht so bleiben. Heute ist ja Frühlingsanfang, es wird heller, neue Tage, neues Glück. Und das beginnt übrigens exakt um 22.24 Uhr, also der astronomische Frühlingsstart. Das plus Wetteraussichten gleich mit Katja Horneffer. Wir empfehlen das Heute-Journal mit Christian Sievers um 21.45 Uhr. Schönen Dank und für Sie noch einen schönen Abend.
Guten Abend, heute ist Tag und Nacht gleich, astronomischer Frühlingsbeginn. Ab sofort werden die Tage länger als die Nächte. Und ein Frühlingshoch gibt's auch, das Hoch Kali. Viele von uns hatten heute aber trüben Himmel und es gab Regen. Und für Regennachschub ist gesorgt von Nordwesten. Schon heute Nacht setzt kräftigerer Regen in der zweiten Nachthälfte im Nordwesten ein. Sonst gibt's erstmal nur wenig Regen und im Süden ist es zum Teil auch klar, da bildet sich Nebel. Das wird eine meist milde Nacht mit Tiefstemperaturen zwischen 9 Grad am Niederrhein und 4 Grad an der Ostsee. Kühler wird es in der Oberpfalz und auch zwischen Allgäu und Breisgau sinken die Werte auf 3 bis 0 Grad. Morgen gibt es ein sehr deutliches Süd-Nord-Gefälle bei den Temperaturen. Mild, richtig schon fast warm, ist es an der Donau, am Neckar und am Oberrhein mit 16 bis 18 Grad. Sonst bleibt es bei 10 bis 14 Grad frischer, denn vor allen Dingen über Norddeutschland ziehen morgen Regenwolken hinweg und bis mittags erreichen sie die Lübecker Bucht, den Harz und den Thüringer Wald. In Süddeutschland dagegen ist es deutlich freundlicher, zum Teil richtig sonnig. Und wechselhaft geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Mit Regenschauern und Gewittern erst im Nordwesten, später dann aber auch Richtung Südosten. Guten Abend.